D-Radio Wissen. Eine Stunde Liebe.
Willkommen zu einem herzlichen Best-of Eine Stunde Liebe. Fünfmal warme Gedanken und Geschichten für euch. Vom weiblichen Orgasmus bis zum Thema Scham. Ich bin Till Opitz. Ahoi.
D-Radio Wissen.
Philipp und seine Freundin, die sind jetzt ein Jahr zusammen. Das Berliner Pärchen, das hat auch schon die erste größere Krise erlebt. Den aktuellen Stand, den erzählt euch Philipp jetzt selbst im Liebestagebuch.
Ja, meine Freundin und ich hatten ja vor kurzem diese Krise, wo sie jemand anderes kennengelernt hatte, mit dem sie sich getroffen hatte, heimlich. Und ja, nach einem etwas längeren Gespräch hatten wir uns dann doch zusammengerauft, weil es ja... ja, einiges auf den Spiel stand, halt die Beziehung und Zusammenziehen etc. Und irgendwo war einfach die Liebe bei mir definitiv groß genug, aber auch irgendwo dieses positive, ja, diese positive Zuversicht, dass ich denke, das wird was. Also da wird man dann eh sehen, wie sich was entwickelt. Aber ich glaube schon, dass wir ein gutes Team sind und dass jeder so seine Freiheiten hat. Da wird man halt schauen. Und ja, kurz danach hatten wir dann jetzt auch unser Einjähriges. Und es ist halt irgendwie immer noch so ein bisschen komisch, weil, ja, das erste Mal Sex nach dem Streit war schon ein bisschen weird, weil, ja, ich kann mich da nicht voll freisprechen, dass ich irgendwie den Kopf dabei ausschalten kann, leider. Hat sich vielleicht irgendwie ein Gedanken an jemand anderes, vielleicht auch sogar an den Typen. Ah, nee, man will sich dann ganz schnell von solchen negativen Sachen befreien und wegschieben und es geht mit der Zeit. Ich weiß aber auch, dass man bestimmt nächste Zeit nochmal so ein bisschen wieder quatschen muss, weil sie war dann letztens auch wieder feiern und wie gesagt, ich bin ja eigentlich ein null eifersüchtiger Typ, aber mittlerweile schon so, wo ich mir so denke, okay, was ist, wenn sie da wieder jemanden trifft, den sie toll findet, und diese Gedanken zu haben, ist halt schon ziemlich ätzend für einen selbst auf Dauer. Und ja, da muss man halt gucken, dran arbeiten. Ich will, wie gesagt, dann auch mal was sehen, dass sie wirklich wieder was investiert, dass sie auch nicht nur nimmt, sondern auch mal gibt. Sei es jetzt das Körperliche, aber halt auch vom Kopf her. Und ja, und das eine Jahr jetzt, ja, hat ja jetzt wirklich einige Höhen, einige Tiefen. Und klar war das jetzt so kurz vorm Einjährigen schon so ein fetter Schlag in die Fresse, wo ich mir auch so denke, wow. Ja, halt auch mit anderen Sachen, so mit dem Sexuellen, dass ich mir halt da mehr wünschen würde, dass sie da ein bisschen kreativer ist, dass sie mich da auch mal überrascht und sich was einfallen lässt. Und ich denke mal, dass das dann spätestens der Fall sein wird, wenn wir zusammen wohnen. Wenn es denn immer noch nichts ist, dann weiß ich nicht, werde ich ihr vielleicht erstmal in den Arsch treten oder sie dann halt so nochmal verwöhnen, dass ich sie irgendwie ärgere, irgendwie so massiere oder lecke, dass sie vielleicht kurz vorm Kommen ist und ich dann einfach aufhöre. Das hatte ich ja schon mal gemacht und sie sich dann einfach mal super krass ärgert, so nach dem Motto, ey, warum lässt du mich jetzt quasi fallen? Und dann würde ich ihr sagen, ja, du, ich habe jetzt doch keine Lust, so mal ein bisschen so Psychospiele, weil eigentlich habe ich ihr das schon in den letzten Wochen, Monaten schon ein paar Mal so mitgegeben, zu sagen, du Schatz, wie sieht's aus? Also ich würde mich auch mal freuen, wenn du mal mich massierst oder mal ein bisschen mehr Zärtlichkeiten austauscht oder wenn du dir mal was Heißes anziehst. Und ja, oder manchmal sage ich ganz stumpf, ja, lauf doch mal ein bisschen nuttiger rum, so nach Ost Spaß. Ja. Und sie sieht super aus, hat einen schönen Körper, eine schöne Ausstrahlung und klar kann ich das verstehen, wenn sie mal ein bisschen was Schlabberiges anzieht zu Hause, klar, so ein bisschen Gammel-Look. Aber ja, man kann sich doch auch mal abends dann am Wochenende zum Beispiel mal hübsch machen und mal halt so ein bisschen schicker, ein bisschen Sexappeal. Mal gucken, wir gucken, was da kommt.
Fortsetzung folgt hier in D-Radio Wissen kommende Woche.
D-Radio Wissen. Eine Stunde Liebe.
Anleitungen, um Frauen zum Höhepunkt zu bringen durch Umspielen oder Hochschaukeln. Verschiedene Methoden haben die Macher der Website ohmygodyes.com gesammelt, von Frauen für Männer und Frauen. Viele Amerikanerinnen, die erzählen da auf dem Webportal ihre eigenen Erfahrungen und man kann sogar mit der Maus in Tutorials virtuell trainieren, eine Vagina zu stimulieren. Shanli Anwar hat den Mitentwickler Rob Perkins gefragt, ob das Webportal am Ende nicht doch ziemlich pornografisch ist.
So we think that a shift is happening and people are realizing more and more that women's pleasure isn't indecent, that the authentic experience you have at home masturbating or with your partner, that's not pornography, obviously, that's your experience. And something that's bad about what's been happening in culture this last few hundred years is that people think nudity or talking about this stuff explicitly is pornography. And it's not. It's our experience and it's important. And we think people are realizing that more and more, and our site users experience that too.
Rob meint, über weibliche Lust muss man offen sprechen und sie auch zu zeigen, ist nicht pornografisch, sondern wichtig, um quasi Tabus zu brechen. Gut, aber zum Höhepunkt kommen Frauen ja auf so individuell unterschiedliche Weise. Machen da 12 Tutorials überhaupt Sinn? Reicht das?
So that's a big reason why scientists have not studied women's pleasure until now, is they say everyone's entirely different, as though it's chaotic and unknowable and a mystery. But everything in biology is individual. Every brain is different, every personality is different, but there's still, you know, psychology books and neurology books and zoology books. And so what we're doing is doing the first ever scientific research and finding what are the things people have in common, what are the patterns. And yes, everyone's individual, but that shouldn't be a reason not to study it scientifically and to know what those patterns are.
Alles in der Biologie ist unterschiedlich, jedes Gehirn, jede Psyche. Und trotzdem gibt es neurologische Forschung oder psychologische, gibt Rob Perkins zu bedenken. Deshalb ist es auch wichtig, den weiblichen Orgasmus zu untersuchen, selbst wenn er bei jeder Frau unterschiedlich ist. Oh My God Yes hat in einer Studie 2000 US-amerikanische Frauen befragt. Und vorher gab es kaum Forschung dazu offenbar. Aber viele Tabus offenbar. Was ist wohl der Grund dafür?
I think it's the same reason why seeing a vagina visually makes people uncomfortable, or the same reason why a newspaper or TV show wants to avoid talking about women's pleasure, is that still in this era, women's sexual pleasure, the authentic experience, is still seen as indecent and as pornographic and as something that should just be private and shouldn't be studied and shouldn't be in science, shouldn't be in medicine. And we think that's a shame. We think that's what's kept the field behind for all this time and what's kept people from knowing the truth and the scientific reality of it.
Weibliche Lust wird immer noch oft als unanständig abgestempelt, meint Rob, als pornografisch. Das sollte nicht erforscht werden. Er findet das schade. Und das hat viele Menschen davon abgehalten, mehr Wissen über die weibliche Lust zu haben. Das will Rob mit seiner Seite ändern und vor allem durch die Erklärvideos, in denen Frauen sehr offen über ihre Lust sprechen. Es sind ja laut Seite keine Schauspielerinnen. Woher kommen denn diese Frauen?
Right, they're just women from the research who felt strongly enough about this topic that they said, I want to be on the website. And people don't actually learn about sexual techniques from reading. It's sort of like reading about new swim strokes. You know, you don't become a better dancer or swimmer from reading about it or from watching it, or else we'd all be expert swimmers from watching the Olympics. This is something you have to actually do or hear people who you relate to explain their experience. So the website is real people explaining how they discovered what they like, why it feels good. And that we felt is the best way to get this information across, because you really relate to them. It doesn't feel like a lecture, it doesn't feel like a science book.
Die Frauen haben auch bei der Befragung mitgemacht und nur weil sie so offen erzählen und zum Nachahmen der Techniken animieren, lernt man dazu, meint Rob. Nur durch Bücher lesen über Schwimmen lernt man halt nicht schwimmen. Muss man im Schlafzimmer dann umsetzen, das Ganze, was auf der Seite ist. Oder vorher bei den interaktiven Videos. Da geben die Frauen ja sogar Feedback.
So that's the main point of them, is that the specific ways of giving feedback about pleasure and what would feel better just isn't reflected in any media or movies or pornography or anywhere. And it turns out that that's the most important thing for women's sexual pleasure improving, is the ability to give feedback and say, more like this, actually a little more like this.
So ein Feedback gibt es eben nicht in Pornos, und dabei ist es bei der weiblichen Sexualität total wichtig, eine Rückmeldung zu bekommen, um näher ans lustvolle Ziel zu kommen. Frauen lernen spielerisch neue Techniken, um zum Höhepunkt zu kommen. Und Männer lernen, wie sie eine Frau an der Vagina anfassen können, um ihr Lust zu bereiten.
Shanley Anwar hat mit Rob Perkins von der Website ohmygodyes.com gesprochen. Dort gibt's viele Infos über den weiblichen Orgasmus, allerdings nicht für lau, Kostenpunkt einmalig $29.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Liebe.
Sie in München, er in Hamburg, wegen der Uni, wegen des Jobs. Manchmal geht eben nur eine Fernbeziehung. Wir haben euch Anfang September gefragt, sind Fernbeziehungen ein Modell für euch?
Wir waren 6 Jahre zusammen, aber der Fernbeziehungsteil waren vielleicht 3-4 Jahre oder so. Das ist eine Typfrage und eine Einstellungsfrage, wie man Beziehung definiert. Ich fand es eigentlich immer ganz gut, weil man nicht diesen klassischen Konflikt hat, wie viel Zeit verbringt man zusammen, wie viel allein, wie viel ist man irgendwie ein Team, wie viel ist man noch ein autonomes Subjekt. Die Zeit, die man dann verbracht hat, war irgendwie Quality Time.
Auch eine Geldsache. Also einmal kostet es halt Geld, wenn sie jetzt zum Beispiel in Bremen oder so wohnen, muss man halt immer wieder hinfahren. Da habe ich dann keine Lust, 8 Stunden im Bus zu sitzen und dann irgendwann in Bremen zu sein.
Sehr gute Erfahrung mit Fernbeziehungen. Naja, indem wir halt durch die ganzen Billigflieger und so, kann man das schon schaffen, wenn man 100 Euro im Monat investiert. Jeder, dass man sich alle 2 Wochen sieht. Das haben wir eigentlich ziemlich straight durchgezogen.
Und ich glaube, die Vorteile sind schon, man freut sich halt riesig drauf. Es ist halt jedes Mal, klar, man verlässt einander und dann ist es wieder traurig, aber wenn man sich dann wieder trifft, ist es halt jedes Mal aufs Neue ein bisschen aufregender, als wenn man sich jetzt auf täglicher Basis immer sieht.
Die Herausforderung ist vielleicht, dass wenn man sich dann sieht, dann muss es irgendwie auch toll sein.
Ja, wie klappt eine Fernbeziehung? Dank WhatsApp, Skype und Co. kann man heute ja eigentlich verdammt gut in Kontakt bleiben. Und dank Fernbussen, Billigfliegern kann man auch schnell überall hin. Ich habe den Paarforscher und Therapeuten Peter Wendel von der Katholischen Uni Eichstätt-Ingolstadt gefragt, ob heute Fernbeziehungen so einfach wie nie sind.
Auf jeden Fall ist die Bereitschaft, eine Fernbeziehung einzugehen, größer, denn wir kommunizieren in Echtzeit mit Australien genauso wie zwischen Hamburg und München. Die Bereitschaft ist größer. Ich kann den Menschen aktuell teilhaben lassen. Der Nachteil, das muss man aber auch ganz klar sagen, auch die Fernbeziehung letztlich davon, von Nähe, dass der Partner da ist, dass ich Gutes und Böses mit ihm teilen kann. Und das ist auch bei Facebook und Skype nicht der Fall.
Ist denn eine Fernbeziehung grundsätzlich nur eine Übergangslösung? Also wenn man vielleicht beruflich gerade sich neu orientiert, oder kann das wirklich ein dauerhaftes Modell sein über mehrere Jahre sogar?
Absolut. Wer mit einem Piloten zusammen ist, mit einem Flugbegleiter, mit einem Fernfahrer beispielsweise auch, der wird eine Fernbeziehung leben müssen in seinem Setting sozusagen.
Was sind denn die Faktoren, die Sie auch in Ihrer Arbeit herausbekommen haben? Was ist sozusagen entscheidend, damit eine Fernbeziehung gelingt?
Erstens, beide Partner müssen klären, warum überhaupt führen wir eine Fernbeziehung? Also wollen wir das beide so am Anfang oder im Zenit der Karriere? Oder hat einer einen ganz entscheidenden Nachteil und der andere einen entscheidenden Vorteil? Denn letztlich müssen ja beide das wollen und leben können. Die zweite Frage neben dem Warum ist die wichtigste, das ist die Perspektive. Erstens, wie lange soll das gehen? Geht es ein Leben lang so oder sind es 2 Jahre oder ein Auslandseinsatz von 3 Monaten? Denn der Mensch braucht eine Perspektive, um zu wissen, bis so lange soll es gehen. Zur Perspektive gehört aber auch, wie oft können wir uns treffen in der Zeit? Ist es also eine Spanne, die wir komplett überbrücken müssen, oder können wir uns jeden Freitag sehen, weil wir eben eine Wochenendbeziehung führen? Also die Zeitfrage. Und der dritte, der ist sehr allgemein und trotzdem ganz entscheidend. Beide Partner müssen es schaffen, einen erfüllenden Alltag auch alleine zu kultivieren. Wer nur wartet, bis der andere nach Hause kommt, während der Woche oder 3 Monate lang, der wird ganz schnell erschöpft sein, das wird nicht funktionieren.
Heißt, im Positiv gesehen, man kann durchaus sagen, okay, da können dann 2 Menschen auch eigenständig bleiben, vielleicht besser ihre Freunde und ihre Hobbys pflegen, weil es eben nicht alles einnimmt, diese Partnerschaft?
Ganz genau, das ist auch das häufigste Argument, dass man sagt, im Grunde genommen habe ich sehr viel Zeit während der Woche für meine Karriere, für meine Verwirklichung, für Soziales, auch für Freunde, für anderes und konzentriere mich am Wochenende auf Beziehung. Aber da muss man einen ganz wie entscheidenden Aspekt vor Augen noch führen, dass dieses Konzept steht und fällt mit der Kinderfrage. In dem Moment, wo sich ein Paar dafür entscheidet, Kinder haben zu wollen, wird meistens die Fernbeziehung neu bewertet und muss man klären, ob es in Ordnung ist, dass eben ein Partner meistens weg ist.
Wenn man jetzt ganz konkret anschaut, wie schaffe ich es denn dann auch mit meiner Partnerin oder meinem Partner in der Woche tagelang Kontakt zu halten, wenn man sich nicht physisch sieht? Oder ist es gar nicht so wichtig?
Doch, der Kontakt ist natürlich das ganz Entscheidende. Alles steht und fällt mit der Kommunikation letztlich. Denn ich muss ja wissen, wer kommt denn da beim Wiedersehen zurück? Hat der eine schöne Woche hinter sich? Hat sie große Konflikte auszutragen gehabt im Beruf? Wenn ich nicht mich austausche während der Woche, weiß ich nicht, wer da am Freitag vor mir steht. Die Kommunikation ist das alles Entscheidende. Erfüllende Partnerschaft wird letztlich durch Liebe, Vertrauen, Kommunikation und erfüllende Sexualität entschieden. Und das sind Dinge, die natürlich während der Trennungszeit eigentlich so nicht ohne weiteres gelebt werden können. Ein Fernbeziehungspaar lebt immer in der Spannung zwischen Abschied und Wiedersehen.
Haben Sie konkrete Tipps, dass man sagt, okay, man sollte eigentlich jeden Abend ihr oder ihm schreiben, sag mal, wie war dein Tag, dass man einmal telefoniert, einmal WhatsAppt?
Also das liegt auch ganz stark am individuellen Paar. Da gibt es so viele Lösungen, wie es Beziehungen gibt. Ganz entscheidend ist, beide müssen zufrieden sein damit. Grundsätzlich sagt der Therapeut, klar, so viel kommunizieren wie möglich. Das geht aber manchmal überhaupt nicht. Denkt man an die Zeitverschiebung oder auch berufliches Eingespanntsein. Man lebt sich zwangsläufig ein bisschen während der Woche auseinander. Das ist auch etwas, was lebendig macht und Beziehungen einen gewissen Kick gibt, wenn ich sozusagen sehr viel Input bringe von der Woche.
Sie schreiben als Fazit über Fernbeziehungen, es ist nie einfach nur ein Wiedersehen, sondern immer ein Neuanfang. Wie meinen Sie das?
Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil der sehr viel Druck wegnimmt. Wer glaubt, dass er beim Wiedersehen da weitermachen kann mit der Partnerin oder mit dem Partner, wo er vor 5 Tagen oder vielleicht sogar vor 3 Monaten gegangen ist, der wird ein Problem kriegen, weil das Leben ging einfach weiter. Ein Fernbeziehungspaar muss sich klar machen, bei jedem Wiedersehen machen wir nicht weiter, sondern fangen wir ein bisschen neu miteinander an. Und das klingt mühsam und klingt nach Arbeit. Und genau darin liegt aber genau die, sozusagen das Trainingslager für die Liebe. Genau darin liegt die Chance, dass Beziehung lebendig bleibt.
Peter Wendel ist Paarforscher und hat auch ein Buch über Fernbeziehungen geschrieben. Mehr von ihm in der Sendung vom 16.09.2016 auf deradiowissen.de.
Deradiowissen. Eine Stunde Liebe.
Geist ist geil, Sapiosexuelle, die stehen auf schlaue Menschen. Aber Sapios sind offenbar auch ziemlich scheu. Shanley Anwar hat lange suchen müssen, um welche zu finden, die ins Radio wollen. Mathilda aus Berlin, die ist eine Grafikdesignerin, ursprünglich aus Osteuropa. Und Shanley Anwar hat Mathilda gefragt, was ihr denn dann bei Kerlen wichtiger ist. Muckis oder musische Begabung?
Musische Begabung, weil dann wird er zu meiner Muse. Also für mich ist sozusagen sein Geist ist mein Sixpack.
Und wo suchst du deine Dates? Im Theater oder bei Tinder?
Theater weniger. Ich bin eh so der introvertierte Typ, aber ich bin auch bei Tinder unterwegs.
Findest du da oft so Sapiosexuelle als Bezeichnung, dass das Leute von
natürlich.
Sich sagen?
Natürlich. Also ja? Jeder Zweite nennt sich Sapiosexuell, aber spätestens nach 3. Satz stellt man fest, dass da mit Sapiosexualität dann doch weit entfernt irgendwie das liegt.
Wie ist überhaupt die Definition Sapiosexuell für dich?
Für mich ist sozusagen der Geist des Menschen sowas wie für den Mann, glaube ich, eine schöne Doppel-D, Oberweite. Ja, also Intelligenz macht sexy, sagt man auch. Die Logik, Denkweise, selbst die Sprache, wie man Sprache gebraucht. Also jemand, der im Geist reich ist sozusagen, das ist für mich dann ja die Sapiosexualität. Wenn der Geist eigentlich das Statussymbol ist und alle anderen sozusagen irgendwo im Hintergrund bleiben.
Und warum glaubst du, warum ist, meinst du ja bei Tinder, gibt das jeder Zweite an, sapiosexuell zu sein, warum machen das Leute wohl?
Ich weiß nicht, ob es sowas wie Trend geworden ist, weil es so cool klingt und vielleicht erweitert man seine Marktchancen, dass die Frau vielleicht dann sich nicht so in der Ecke gedrängt fühlt und denkt, oh, da ist ja jemand, dem auch meine inneren Werte wichtig sind. Aber ich habe dazu keine Erklärung. Vielleicht viele auch, so wie mit Veganer, ja, jeder Zweite nennt sich mittlerweile Veganer, ohne sich mit der Thematik beschäftigt zu haben oder wirklich das authentisch irgendwie zu sein oder auszuleben. Und so ist bei Sapiosexualität, weil es kommt gut an irgendwie und also meine Erfahrung besagt, ich habe glaube ich jetzt nur wirklich auf einen Menschen bei Tinder getroffen, wo es zutraf, aber alles andere ist, da kann man das Sapiosexuelle auch weglassen, ehrlich gesagt.
Aber beschreib doch mal deine Erfahrung eben mit so einem Sapiosexuellen. Heißt das, das Aussehen war dann komplett egal oder wo ist da die Grenze?
Ich habe schon auf Menschen getroffen, die sehr attraktiv waren, also wenn sie optisch mich triggerten. Aber spätestens nach 2, 3 Sätzen verschwand jegliche Attraktivität. Also ja, optisch, wo man sagt, okay, sieht gut aus, kann man ein Plakat drucken, aber da würde bei mir nichts regen. Dann habe ich den anderen Fall, wo er hat mich null irgendwie so interessiert. Jetzt haben wir mittlerweile Kontakt und wenn er redet, dann merke ich, oh, sein Geist ist heiß. Und ich merkte, wie seine Attraktivität in meinen Augen dadurch steigt. Und dann habe ich den extremen Fall versucht zu forschen für mich, weil ich weiß, dass ich, also sehr, sehr übergewichtige Männer nicht wirklich so mein Fall ist. Ich weiß, dass viele Frauen zwar selbst das mögen, aber und dachte, was wäre, wenn mich ich so einen Mann treffe und sein Geist mich begeistert.
Ist das dann die Grenze, also die Kiloanzahl?
Das ist das, was ich in Praxis noch nicht erlebt habe, aber ich stand mal an einer Bushaltestelle und da waren mindestens 20 junge Leute, weil sie da Treptower Park, da sind ja lauter Clubs und da war wirklich ein sehr, sehr beleibter junger Mann Und er war für mich der attraktivste Mensch, weil ich zugehört habe, wie er redet. Und ich dachte, okay, wahrscheinlich würde selbst das funktionieren, dass wenn jemand mich im Geiste so mitnimmt, dass selbst meine eigene Grenze bezüglich optische Vorzüge oder Nachteile, selbst die schwinden würde.
Also es geht so in Richtung Liebe macht blind. Aber beschreib mal, wenn du dann jemanden so geistreiche Dinge sagen hörst, was macht das dann körperlich mit dir? Ist das dann wirklich sexuell erregend oder ist das dann nur in deinem Kopf?
Gute Frage. Ich versuche das an Fallbeispiel wieder zu reflektieren. Also es gibt einen Menschen, wo sein Geist mich extrem mitnimmt. Und das erotisiert mich auch. Also das heißt, dass ich glaube schon, dass es auch zum Erregung kommen kann, also körperliche Erregung. Ich weiß nicht, also ich kann es selbst irgendwie für mich nicht erklären. Wahrscheinlich, das ist die Sapiosexualität, dass ein Mann mich erregt nur aufgrund dessen, wie er tickt und nicht wie er aussieht. Er hat natürlich auch 2, 3 Vorzüge, die mich bei einem Mann triggern, also Haarfarbe oder wie auch immer. Aber ohne diesen Kopf würde da trotzdem bei mir nichts passieren. Und gerade sein Geist, das ist so ein Achterbahn der Emotionen, die einem hochkommen und natürlich auch das Erotisieren.
Mathilda bezeichnet sich selber als sapiosexuell. Mehr von ihr, wie ein Sapio-Date zum Beispiel abläuft, hört ihr noch online in der Sendung vom 30. September 2016 zu finden auf deradiowissen.de.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Liebe.
Scham ist ein sehr, sehr starkes Gefühl. Ab so ungefähr einem Alter von 3, 4 Jahren können wir uns schämen. Die Psychologieprofessorin Bettina Schurke von der Hochschule Darmstadt sagt, wie Schamgefühle überhaupt entstehen.
Jeder kann sich schämen. Das ist in uns biologisch angelegt. Aber wofür wir uns schämen, das hat sehr, sehr viel mit kulturellen Dingen zu tun, beziehungsweise mit dem Elternhaus, in dem wir erzogen werden. Die Eltern vertreten ja zum Teil die Werte der Kultur, da werden die praktisch an das Kind vermittelt. Ja, und die Eltern haben selber auch eigene Werte. Und wenn Kinder eben dagegen verstoßen, dann bekommen sie das von ihren Eltern zu spüren durch abwertende Bemerkungen und so weiter. Und dann schämen sie sich auch.
Unser Umfeld, unsere Eltern, die prägen ganz entscheidend, wofür wir uns schämen, ob es zum Beispiel okay ist, nackt am Strand zu sein oder nicht. Ohne Klamotten ins Meer hüpfen, was für euch?
FKK ist für mich so DDR oder keine Ahnung, Ü50 oder so.
Also ich werde nicht grundsätzlich abgeneigt, aber es wird mich jetzt auch nicht unbedingt reizen gerade.
Nee, käme für mich niemals in Frage, weil ich den Sinn und Zweck da nicht verstehe.
Da ist dann mein Schamgefühl schon größer.
Wenn ich jetzt alleine bin oder zum Beispiel mit meinem Freund, der kennt mich ja nackt, dann ist das zum Beispiel für mich was anderes, würde ich sogar machen. Aber wenn ich jetzt mit einem Kumpel unterwegs bin, der mich noch nie nackt gesehen hat, dann fände ich das schon irgendwie komisch.
Habe ich auch schon gemacht. Wir haben da gecampt, das war ein Strand, weil ich wohne in Spanien. Und da haben wir 2 Nächte lang gepennt und war gut, war cool. In der Früh aus dem Zelt. Schade für die Leute, die es nicht machen, die verpassen es.
Wofür wir uns schämen, unterscheidet sich deutlich von Person zu Person. Aber warum schämen wir uns? Was ist die positive Seite von Scham?
Scham hat ihren Sinn, ihre Berechtigung. Denn sie führt ja dazu, dass wir Regeln einhalten. Wenn wir gegen sie verstoßen oder manchmal auch schon vorher, bevor wir gegen sie verstoßen, tritt manchmal schon so ein Vorgefühl von Scham als eine Art Warnung auf. Beziehungsweise wenn wir dann gegen Regeln verstoßen, und andere nehmen es wahr, dann tritt tatsächlich auch Scham auf. Und insofern ist sie für das soziale Miteinander, hat sie eine Funktion oder einen Zweck. Sie führt nämlich dazu, dass wir soziale Regeln einhalten.
Scham ordnet das gesellschaftliche Miteinander, sagt die Psychologieprofessorin Bettina Schurke von der Hochschule Darmstadt im Best-of Eine Stunde Liebe. Mehr von ihr online in der Sendung vom 5. August 2016. Das war ein herbstliches Best-of Eine Stunde Liebe. Nächste Woche geht's weiter. Ich bin Till Opitz. Ahoi.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag von 20 bis 21 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de.